kommt dabei auch zu etwas mythologisierten Ereignissen, zum Beispiel der berühmte Pionier Klinke, der einen Palisadenzaun mit den Worten gesprengt haben soll, mit einem Pulversack auf dem Rücken sich opfernd: Mein Name ist Klinke, ich öffne das Tor. So erzählt das jedenfalls Theodor Fontane. Zu solchen Ereignissen, die dann später in dieser positiven Kriegsberichterstattung natürlich erhöht worden sind, soll es gekommen sein.
In dieser Folge von Geschichte Europas, die ich mit Professor Arendt im August 2021 aufgenommen habe, schauen wir auf den Deutsch-Dänischen Krieg von 1864, den ersten der drei sogenannten deutschen Einigungskriege. Schaut unbedingt in die Shownotes, dort findet ihr Links zu verwandten Folgen aus dem Ed-Krieg 7071-Universum. In den Shownotes gibt es auch Links zu Feedback- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über Kommentare auf dem Blog, per E-Mail, Twitter oder Discord oder auch Bewertungen auf Apple Podcast und ähnlichen Plattformen würde ich mich sehr freuen. Viel Spaß beim Zuhören.
Der britische Premierminister Palmerston zur Zeit von Queen Victoria, der wurde mal gefragt, ob er die Begründung für den Deutsch-Dänischen Krieg erklären könne. Und da soll er gesagt haben, das Zitat existiert in mehreren Varianten, es gab nur drei Menschen, die jemals begriffen haben, warum der Deutsch-Dänische Krieg überhaupt ausgebrochen ist. Das erste war ein deutscher General, aber der ist tot. Der zweite war ein Professor, der ist verrückt geworden. Und der dritte war ich, aber ich habe alles vergessen. Und was Palmerston damit zum Ausdruck bringen wollte, ist der Umstand, dass diese ganze Schleswig-Holstein-Frage überaus verwickelt ist. Und Gründe, warum ein Krieg ausbricht, gibt es ja viele. Manchmal ist es relativ offensichtlich, manchmal ist es halt sehr verwickelt. Und hier haben wir es doch mit einem recht verwickelten Fall zu tun. Und die Verwicklung ist auf mehreren Ebenen eigentlich anzusprechen. Einmal auf der Ebene sozusagen der staatlichen Grundordnung, die wir hier vorfinden, und auf der Ebene der ethnischen Verteilung in Schleswig und Holstein. Und dann kommt noch drittens eine dynastische Frage dazu, die aber so verwickelt ist, dass wir die vielleicht lieber ein bisschen kürzer halten. Und dann kommt noch das Übel des 19. Jahrhunderts, übersteigerte Nationalismus dazu. Und auf all diesen Ebenen bewegen wir uns, wenn wir verstehen wollen, warum es dort oben im Norden zu diesen Konflikten kam. Also wichtig zu wissen ist, dass Schleswig und Holstein beides Lehen des dänischen Königs sind. Das heißt, der König von Dänemark ist dort in den Herzogtümern Schleswig und Holstein und Lauenburg der Lehnsherr, also Herzog. Er ist dort nicht der König von Dänemark, er ist dort halt der Herzog von Schleswig oder der Herzog von Holstein. Dazu kommt, dass Holstein, und zwar nur Holstein und Lauenburg, Teile des Deutschen Bundes sind, während Schleswig nicht zum Deutschen Bund gehört. Wir haben also hier eine Teilung dieser beiden Herzogtümer. An der Eider-Grenze endet der Deutsche Bund. Und dazu kommt dann noch, dass wir es halt vor allen Dingen in Schleswig mit einer sehr gemischten Bevölkerung zu tun haben, also dänischsprachige Schleswiger und deutschsprachige Schleswiger, die weitgehend schon koexistieren miteinander, aber bei denen das Gift des Nationalismus, wenn ich das mal so nennen darf, das halt im 19. Jahrhundert virulent ist, dann doch auch zum Tragen kommt. Schleswig und Holstein als Lehen des Königs von Dänemark sind nicht Teil des Gesamtstaates Dänemark. Auch das wäre wichtig noch zu betonen. Also sie gehören streng genommen nicht zum Königreich Dänemark, sind trotzdem aber Teil Dänemarks. Das liegt halt an dieser komplizierten Gemengelage dieser Lehnsherrschaft. Als Lehnsherr von Holstein ist der König von Dänemark damit gleichzeitig auch noch Mitglied des Deutschen Bundes und auch stimmberechtigt im Deutschen Bund. Also wenn sich der Bundesrat trifft, dann hat also Dänemark dort auch Vertreter und kann also auf diese Art und Weise auch mit in deutschen Dingen mitsprechen. Es kommt ja dann 1848 bis 51 zum Ersten Schleswig-Holsteinischen Krieg, als die Paulskirchenversammlung in Frankfurt ja nun lang und breit darüber debattiert, was denn nun eigentlich alles Deutschland sei und welche Ländereien denn nun zu diesem zu gründenden Deutschland als Verfassungsstaat gehören sollten, kommen also die deutschen Schleswiger auf die Idee, sie mögen doch bitte auch dazugehören. Und sie orientieren sich dabei an dem berühmten Lied Was ist des deutschen Vaterland von Ernst Moritz Arndt. Und die Moral dieses Liedes ist ja ganz am Ende, das deutschen Vaterland ist überall dort, wo man Deutsch spricht. Und wenn man sich darauf beruft, dann können die Schleswiger natürlich sagen, 1848 mit einer gewissen Berechtigung, ja, wir gehören jetzt auch dazu und wir wollen also Teil dieses neu zu gründenden deutschen Reiches werden. Und es kommt dann dort oben zu einem Konflikt. Die Schleswiger machen einen Aufstand gegen Dänemark, werden dabei unterstützt von der preußischen Armee und auch der Paulskirchenversammlung in Frankfurt. Das Ganze zieht sich ein ganzes Weilchen hin. Es kommt dort auch schon mal zum ersten Mal bei Düppel zu einer Schlacht. Aber die entscheidende Schlacht ist dann bei Idstedt, die größte Schlacht in Skandinavien bis dorthin. Und in Idstedt aber gewinnen die Dänen und schlagen die preußischen Truppen und die schleswigschen Truppen zurück. Und der erste Schleswig-Holsteinische Krieg endet 1851 in der Tat mit einem dänischen Sieg und einer Nichtlösung der Nationalitätenfrage. Es gibt das Londoner Protokoll, das die Friedensbestimmung regelt und es bleibt alles sozusagen beim Status quo. Was dann aber einsetzt infolge dieses ersten Schleswig-Holsteinischen Krieges und des dänischen Sieges, sind zwei Dinge. Die Dänen halten sich immer noch für eine starke Militärmacht, die sie lange waren. Dänemark war im 17. Jahrhundert eine hochaggressiv imperialistische Macht, die auch im Dreißigjährigen Krieg eingegriffen hat. Dänemark hat Kolonien, Grönland, Island, sogar eine Kolonie in der Karibik. Aber Dänemark ist im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eben hat keine große Militärmacht mehr. Aber sie halten sich noch dafür. Und der Sieg bei Idstedt hat sie darin auch bestärkt. Und dann setzt etwas anderes ein, nämlich eine sehr heftige Danisierungspolitik. Also die deutschsprachigen Schleswiger werden jetzt doch ziemlich danisiert, also gegen ihren Willen. Und es gibt auch symbolische Unterwerfungsgesten, wie zum Beispiel den berühmten Idstedt-Löwen. Ein Löwendenkmal, das man in Flensburg errichtet, einer Stadt mit knapp mehrheitlich deutschsprachigen Schleswigern. Und den setzt man halt diesen Löwen als dänisches Siegesmonument vor die Nase. Und das ist aber typisch 19. Jahrhundert. Das ist halt dieses unkluge Verhalten von übertriebenen Nationalisten und Nationalismen, die hier zum Tragen kommen. Es entwickelt sich dann in Dänemark eine Partei, die sich die Ejderdänen nennt, die also diesen Nationalismus auch politisch zu verantworten haben und sie stehen unter Führung eines Pastors Monrad, also ein Bischof, ein protestantischer, und dieser Monrad, der auch als Politiker tätig wird, ist dann recht aggressiv in dieser Danisierungspolitik unterwegs und diese Ejderdänen haben folgende Forderung: Schleswig müsse jetzt in den dänischen Gesamtstaat einbezogen werden und streng danisiert werden und dafür würde man dann Holstein und Lauenburg, das mit Holstein Personalunion regiert wird, das würde man dann dem Deutschen Bund überlassen, aber dafür dann Schleswig in den Gesamtstaat einverleiben. Und das widerspricht nun wiederum einer mittelalterlichen Verordnung, auf die sich dann die Schleswiger und Holsteiner auch berufen, nämlich dass beide Herzogtümer ob ewig ungedeelt sein sollten, also für immer ungeteilt. Dazu kommt dann noch eine dynastische Frage, als dann 1863 der dänische König stirbt und ein neues Königshaus sich da nun um den Thron bewirbt und bis man das unterstützt. Aber das ist alles sehr verwickelt und das habe ich auch nicht ganz genau verstanden. Das ist auch alles nur vorgeschoben. Entscheidend ist jetzt diese Initiative der Ejderdänen, die dann den neuen dänischen König, der deutschstämmig ist, mehr oder weniger dazu zwingen, ein Edikt zu unterschreiben, das die sogenannte Novemberverfassung in Gang setzt. Die Novemberverfassung besagt nämlich dann in der Tat, dass Schleswig einverleibt wird und Holstein dafür abgetreten wird und Schleswig danisiert wird. Das nun wiederum ist ein Verstoß gegen Bundesrecht. Und da ja nun der König von Dänemark als Lehnsherr von Holstein auch Mitglied des Deutschen Bundes ist, kann der Deutsche Bund jetzt das Instrument der Bundesexekution gegen sein Mitglied verhängen. Und das passiert auch. Der König von Dänemark wird dann aufgerufen, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Und als er sich weigert, marschieren Bundestruppen in Holstein ein. Diese Bundestruppen, das sind vor allem Preußen, Österreicher und Hannoveraner, die marschieren dort ein, auch gewaltlos. Die dänische Armee hat das alles geräumt, da Holstein. Und sie hat sich hinter die Eider zurückgezogen nach Schleswig. Damit ist die Bundesexekution aus Sicht des Bundes gegen den König erst einmal vollzogen. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Und jetzt sehen Preußen und Österreich hier eine Chance, gemeinsam einen Krieg zu gewinnen gegen einen doch relativ unterlegenen Gegner, der das aber selber nicht einsehen will. Und man stellt den Dänen ein Ultimatum, dass man bitteschön bis zum 1. Februar diese Novemberverfassung rückgängig zu machen hätte. Sonst marschieren preußische und österreichische Truppen über die Eider nach Schleswig ein. Die Eider, die verlief dort, wo heute der Nordostseekanal verläuft, damals dann noch Kaiser-Wilhelm-Kanal, da wurde die Eider in den Kanal verwandelt. So, und so kommt es dann durch die Weigerung der Dänen, das rückgängig zu machen, ab Februar 1864 zum zweiten dänisch-deutschen Krieg, zum zweiten schleswig-holsteinischen Krieg. Warum hat Bismarck Interesse an diesem Krieg? Das ist relativ einfach zu erklären. Bismarck ist ja 1862 Ministerpräsident geworden von Preußen in einer schweren Verfassungskrise, als König Wilhelm es nicht gelingt, seine Heeresreform durchzusetzen, die eine Verlängerung der Wehrpflicht vorsah und eine Modernisierung, eine auch dringend notwendige Modernisierung der Waffen der preußischen Armee. Und der preußische Landtag, der das Budgetrecht hat, diese Heeresreform nicht bewilligt, also gibt das Geld dafür nicht. Und damit kann die Heeresreform nicht durchgeführt werden. Und König Wilhelm denkt an Rücktritt, hat dann aber die Idee, diesen etwas dickköpfigen Junker Bismarck zu seinem Ministerpräsidenten zu machen. Und da hat er in gewisser Weise die richtige Wahl getroffen, denn Bismarck ist völlig skrupellos, was Verfassungsfragen anbelangt. Er sagt, ich brauche das Geld vom Landtag nicht für die Heeresreform, Majestät. Das leihen wir uns auf dem privaten Finanzmarkt. Und dann wird die Heeresreform illegal, verfassungswidrig finanziert. Und Bismarck steht unter enormem politischen Druck. Und was machen Sie oder was können Sie am besten gebrauchen, wenn Sie eine illegal finanzierte Heeresreform durchgesetzt haben? Naja, Sie führen vielleicht einen Krieg, bei dem Sie zeigen, dass die Heeresreform vielleicht doch sinnvoll war. Und da ist Dänemark ein relativ billiges Opfer.
Alles, was quasi in den ersten Wochen da passiert ist, also am Ende 1863, das ist eine gemeinsame Aktion des Deutschen Bundes. Und dann gehen Österreich, Preußen dazu über, dann da sich herauszuziehen und eine eigene Aktion zu starten. Warum kooperieren gerade diese beiden Staaten miteinander und wie reagieren die anderen Bundesstaaten darauf?
Naja, ich meine, das sind immer die beiden Großmächte im Deutschen Bund, ohne die nichts läuft. Und die anderen Mächte haben da eigentlich nicht keinerlei Gewicht, um irgendwie in irgendeiner Form sinnvoll zu reagieren. Die sind nicht alle begeistert davon, weil die natürlich auch sehen, wo das hinläuft. Nämlich, dass die beiden starken Jungs im Ring, ohne die anderen groß zu fragen, sich da einen rausgreifen, an dem sie ihr Mütchen kühlen können. Wie bei jeder Schulhofprügelei stehen dann die etwas Schwächeren daneben und trauen sich nicht so richtig, da einzugreifen. Und wie bei jeder Schulhofprügelei, wenn da zwei zusammenarbeiten, ist abzusehen, dass die dann irgendwann aufeinander losgehen, weil die ja da sich eine gewisse Beute erhoffen, um die man sich dann hinterher auch streiten darf. Das Ganze ist schon relativ vorhersehbar, wo das langläuft. Und da sind die anderen nicht begeistert, aber sie haben keinerlei Mittel, das in irgendeiner Form zu verhindern. Hätte das Königreich Hannover gewusst, was zwei Jahre später aus dieser Aktion passiert, dann hätten die sicherlich sehr energisch versucht, das alles zu verhindern. Denn zwei Jahre später gibt es das Königreich Hannover nicht mehr. Aber Preußen und Österreich sehen hier eine gemeinsame Chance, einen Sieg zu erringen. Und ich vermute mal, auch ein Kalkül Österreichs ist, dass Preußen das nicht alleine machen zu lassen, damit nicht Preußen auch die ganzen Beute da oben kriegt. Denn dass es am Ende darum gehen würde, Schleswig und Holstein zu besetzen, wahlweise in den Deutschen Bund auch Schleswig reinzuholen, Das war ja relativ klar. Und da wollen die beiden Großmächte dem anderen nicht das Dunkle unter den Fingernägeln gönnen.
Also das war eine Kooperation nicht aus Freundschaft, sondern auch da schon zeichnet sich dieser preußisch-österreichische Dualismus dann ab.
Das sind ja keine Freunde. Also ganz im Gegenteil. Seit dem 18. Jahrhundert, seit den Schlesischen Kriegen, sind Österreich und Preußen in einem Dauerkonflikt, der letztlich darauf hinführt, wer die führende Macht in einem eventuell zu schaffenden deutschen Zentralstaat sein wird. Dieser preußisch-österreichische Dualismus ist ja nun sehr, sehr stark. Und es gibt jede Menge Ereignisse im 19. Jahrhundert, bei denen der auch zum Tragen kommt. Zum Beispiel als Frankreich mit Sardinien gegen Österreich in Norditalien kämpft und Preußen den Österreichern da ja nicht ein bisschen zur Hilfe kommt, im Gegenteil. Also das sind rivalisierende Großmächte, die keinerlei Empfinden von Freundschaft miteinander verbinden. Und die führen ja nicht umsonst 2 Jahre später dann sozusagen den Entscheidungskrieg um die Vorherrschaft im Deutschen Bund.
Dann, nachdem wir eben ja schon gesagt haben, wie die anderen Staaten im Deutschen Bund reagiert haben, wäre es natürlich auch interessant zu wissen, wie reagieren die umliegenden Staaten und auch, da wir uns ja quasi im Konzert der großen Mächte befinden, die anderen europäischen Großmächte.
Ich denke mal, das Entscheidende ist hier Frankreich. Das Second Empire Napoleons III. Befindet sich 1864 schon in einer ziemlichen Krise. Wirtschaftlicher Natur, politischer Natur, auch militärischer Natur. Die Herrschaft Napoleons III., der seinen berühmten Onkel nacheifern möchte und die Gloire des Empire sozusagen mehren möchte. Diese Herrschaft Napoleons ist eine plebiszitäre Monarchie und sie ist immer angewiesen auf Erfolge, die man in der Öffentlichkeit gut vermarkten kann. Und ein wichtiger Aspekt ist für Frankreich im ganzen 19. Jahrhundert Erwerb von Gebieten am Rhein. Und das ist so ein Thema für Napoleon III. Und er erhofft sich, wenn man sozusagen diese ganze Geschichte laufen lässt, irgendwann mal eine Form von Kompensation. Das wird vor allen Dingen im Krieg gegen Österreich noch eine viel größere Rolle spielen für Frankreich. Also die sind diesem Krieg nicht ganz abgeneigt, haben keinerlei politische Interessen an Dänemark und erhoffen sich durch eine Art von Stillschweigen irgendwann eine Kompensation dafür im Rheinland. Russland ist mit Preußen ohnehin auf gutem Fuß. Man hilft sich wechselseitig bei der Niederschlagung polnischer Aufstände. Polen ist ja nach den 3 polnischen Teilungen existiert ja nicht mehr und vor allen Dingen die Polen im russischen Territorium sind recht aufständig. Und da gab es schon gewisse Hilfsmaßnahmen der Preußen, das niederzuschlagen. Also da sind 2 seelenverwandte Monarchien zu finden. England schaut natürlich schon ein bisschen kritischer auf solche Entwicklungen. Aber solange ein solcher Krieg nicht die englische Seevormacht in Frage stellt, ist auch England da nicht weiter gewillt, groß zu intervenieren. Und die skandinavischen Brüder, also Schweden vor allen Dingen, die helfen könnten, helfen auch nicht, weil der können sich einfach nicht durchringen, sich da einzumischen. Was ja letztlich auch wahrscheinlich klüger ist, denn Schweden ist auch schon längst nicht mehr die Großmacht, die es noch im 18. Jahrhundert gewesen ist. Es gibt eigentlich schwedische Freiwillige, die für Dänemark in den Krieg ziehen. Es gibt also schon so etwas wie ein skandinavisches Gemeinschaftsbewusstsein im 19. Jahrhundert. Aber das reicht nicht so weit, dass der König von Schweden bereit wäre, für Dänemark Soldaten in den Krieg zu schicken.
Das heißt, jetzt sind wir an dem Punkt, an dem Preußen und Österreich dann anfangen, gemeinsam gegen Dänemark vorzugehen. Sie hatten eben schon angemerkt, dass das dänische Heer oder die dänische Großmacht lange nicht mehr das war, was sie früher gewesen ist. Wie verläuft jetzt also der Beginn dieses Krieges?
Ja, die Dänen verlassen sich am Anfang auf ihr berühmtes Danewerk. Das Danewerk ist eine Festungsanlage, schon aus mittelalterlichen Zeiten, die eine Lücke schließt zwischen topografischen Hindernissen. Ja, also wir haben ja nun Nord- und Ostsee und wir haben die Schlei, eine sehr tief einschneidende Bucht in der Ostsee und wir haben links Überflächungsgebiet und das Danewerk schließt halt die Lücke zwischen diesen naturräumlichen Hindernissen. Und das Dannewerk hat auch in der Vergangenheit den Dänen gute Dienste geleistet. Das aber in einer Zeit, bevor es Festungsartillerie gab und andere Möglichkeiten, so etwas zu bekämpfen. Die Dänen haben auch versäumt, das Dannewerk rechtzeitig zu modernisieren. Also die Schanzenanlagen sind im Begriff modernisiert zu werden, aber ist noch nicht fertig. Und die dänische Armee hat erstmal ganz schlicht den Plan, wir gehen ins Dannewerk und lassen die anderen mal kommen. Dummerweise läuft das Ultimatum ja am 1. Februar 1864 aus und da haben wir ja nun mal Winter. Und im Winter ist es manchmal möglich, dass Flüsse und Überschwemmungsgebiete frieren und man da darüber laufen kann, sodass dieses Dannewerk gar nicht mehr so eine sinnvolle Verteidigungsposition einnehmen kann. Es befindet sich heute südlich von Schleswig. Und es kommt allerdings erst einmal zu einem kleinen dänischen Erfolg. Preußische Truppen versuchen, die Schlei zu überqueren bei Misunde, werden dort aber von dänischer Artillerie zurückgeworfen. Es kommt auch zu ein, zwei kleineren Vorgefechten, bis man am Dannewerk dran ist. Aber dann sind also die Österreicher und Preußen vorm Dannewerk, gab noch ein kleines Gefecht bei Jagel, und die Dänen könnten jetzt eigentlich abwarten, aber ihr General, also der Kommandeur von Mesa, ist etwas eigenartiger Mensch, der lässt sich dann Klavier dahin bringen und ist ein ziemlicher Hypochonder, hat panische Angst vor Viren, also muss ein etwas eigenartiger Mensch gewesen sein, aber er hat in einem Punkt recht, die dänische Armee kann nicht im Dannewerk bleiben, weil sie westlich und östlich umgangen werden kann, wenn alles friert. Und da beschließt von Mesa, über Nacht mit der gesamten dänischen Armee das Dannewerk zu räumen. Und die verschwinden in der Tat, wie von Geisterhand, über Nacht setzen die sich ab. Ein Teil Richtung Jütland und ein größerer Teil Richtung der Insel Alsen. Es kommt danach noch bei Sankelmark auch noch zu einem weiteren und bei Oversee kommt es auch noch zu kleineren Gefechten im Zusammenhang mit der ganzen Aktion. Aber es gelingt der dänischen Armee tatsächlich unerkannt im weitesten Sinne zu fliehen und die Preußen und Österreicher nehmen das Dannewerk relativ überrascht ein und stellen fest, da ist ja keiner mehr. Und der Plan der Dänen ist es, auf der Insel Alsen nun die dänische Hauptarmee zwischenzuparken, wenn sie so wollen. Die Insel Alsen liegt nicht allzu weit weg vom Dannewerk, also eine Ostseeinsel. Und zu Fuß sind das ungefähr 60 Kilometer. Morgen gehe ich übrigens mit Studenten auf eine Exkursion und wir laufen diesen Fluchtmarsch nach. Das nur am Rande. Und dann da von dieser Insel erstmal auszuharren, die Armee zu retten und gegebenenfalls aber auch dem Feind, wenn er nach Jütland vorstößt, von hinten den Weg abzuschneiden. Denn diese Insel Alsen liegt ja nun relativ südlich, wenn man sich Gesamt-Dänemark anschaut. Und da könnte die dänische Armee sozusagen dem Feind in den Rücken fallen, wenn er zu weit nach Jütland vorgeht. Die Insel Alsen ist gedeckt durch eine Schanzenanlage, nämlich das sind die sogenannten berühmten Düppeler Schanzen, benannt nach dem Orte Düppel, bei dem sie errichtet sind. Und sie sind vorgelagert der Insel am Alsensund. Also die Insel Alsen ist zwar eine Insel, aber sie ist nur getrennt durch ein sehr schmales Stückchen Wasser vom Festland. Da können sie das können sie sogar durchschwimmen, wenn sie wollten, wenn sie ein guter Schwimmer sind. Die Düppeler Schanzen decken den Übergang vom Festland rüber zur Stadt Sønderborg. Und dort gibt es eine Pontonbrücke, die also jederzeit also auch aufgelöst werden kann. Und diese Schanzen, eine Art moderne Schanzenanlage, muss man sagen, auch von den Dänen gepflegt. Diese Schanzen sind in einem Halbrund errichtet vor diesem Brückenkopf und sind gut bewaffnet, gut ausgerüstet, schwer zu nehmen und sie schützen halt diesen Übergang. Insofern ist dieser Plan vom Mesa nicht abwegig, das erstmal so zu versuchen. Es kommt dann dazu, dass die österreichischen Truppen die dänischen Truppen verfolgen, die nach Jütland gezogen sind. Es kommt dort auch zu kleineren Gefechten. Am Ende stehen die Österreicher ganz oben im Scan. Aber das Entscheidende dieses Krieges findet dann tatsächlich vor den Düpplerschanzen statt. Die Preußen verbringen dann einige Wochen damit, Parallelen anzulegen, also Gräben auszuheben, die durch Zickzackgräben miteinander verbunden sind. Und dann macht man immer einen neuen Graben, um sich immer wieder weiter nach vorne buddeln zu können. Und Sinn dieser Gräben ist es dann, Ausgangsstellungen zu haben, die von den Düpplerschanzen nicht mehr so weit entfernt sind, dass die Soldaten lange über freies Feld laufen müssten, sondern man nähert sich so weit wie möglich mit diesen Gräben, den Parallelen und den Zickzackgräben, den Düpplerschanzen an.
Und es war den Dänen an diesem Punkt auch nicht möglich, gegen diesen langsamen Vorschreiten gegen die Düpplerschanzen irgendwas militärisch zu tun?
Nicht wirklich. Es kam natürlich im Vorfeld, kommt es schon zu kleineren Gefechten, aber die Dänen sind ja auch erstmal in einer rein Defensivposition. Die sitzen jetzt da in ihren stark befestigten, schwer einzunehmenden Schanzen und und werden wenig aktiv. Sie werden außerdem auch beschossen. Also es gibt einen Belt, nennt man das in Dänemark. Das ist eine Einbuchtung und die Düpplerschanzen, denen liegt an dieser Einbuchtung gegenüber am anderen Ufer ein Ort namens Gammelmark und der ist erhöht und von diesem Gammelmark aus beschießen preußische Artilleristen die Düpplerschanzen und die Stadt Sönderborg und auch die berühmte Düppler Mühle, die für die Dänen ein Observationsposten ist. Und dieses Gammelmark, also am südlichen Ufer des Belts, von dort aus kann man halt diese Schanzen Tag und Nacht beschießen. Und das passiert auch und das demoralisiert die Dänen auch nach und nach. Und die Preußen spielen halt auf Zeit. Sie zermürben die Dänen mit Beschuss und sie nähern sich an für den Tag X, den Tag des Schanzensturms. Das Einzige, was die Dänen haben und wo sie den Deutschen überlegen sind, ist ein Panzerschiff, das Rolf Krake heißt. Und dieses Panzerschiff Rolf Krake, ähnlich wie das vergleichbare Schiff, ich glaube, das hieß Monitor im amerikanischen Bürgerkrieg, das verbreitet auch Angst und Schrecken, denn das fährt die ganze Zeit über im Belt hin und her und beschießt auch die preußische Artillerie und versucht auch, die Schanzen zu beschießen, aber mit relativ wenig Erfolg. Und dass die Dänen damit relativ wenig Erfolg haben, zeigt sich dann ja am 18. April, als die Preußen meinen, jetzt sind sie nah genug dran und es dann tatsächlich ja zum Sturm auf die Düpplerschanzen kommt, der dann sehr kurz und sehr heftig ausfällt. Also wir haben es da dann doch schon mit ziemlich brutalem Nahkampf zu tun, anders ist das nicht zu lösen. Die Preußen müssen über ein Feld laufen, das auch mit Krähenfüßen gespickt ist. Sie müssen dann, wenn sie das überlebt haben und noch laufen können und auch den Beschuss überstanden haben, die Palisadenzäune sprengen. Sie müssen durch den Graben der Schanze und sie müssen dann, wenn sie das alles geschafft haben, oben auf der Schanzmauer, müssen sie dann mit dem dänischen Feind Mann gegen Mann kämpfen. Das Ganze geschieht aber sehr, sehr schnell. Das sind wenige Minuten nur, bis Schanze 1 und Schanze 2 gefallen sind. Es kommt dabei auch zu etwas mythologisierten Ereignissen, zum Beispiel der berühmte Pionier Klinke, der einen Palisadenzaun mit den Worten gesprengt haben soll, mit einem Pulversack auf dem Rücken sich opfernd, mein Name ist Klinke, ich öffne das Tor. So erzählt das jedenfalls Theodor Fontane. Zu solchen Ereignissen, die dann später in dieser positiven Kriegsberichterstattung natürlich erhöht worden sind, soll es gekommen sein. Lange Rede, kurzer Sinn, die Schanzen werden genommen. Es kommt dann noch zu einem dänischen Gegenvorstoß am 18. April, der aber auch zurückgeschlagen wird. Und die Dänen ziehen sich dann komplett auf Alsen zurück, zerstören natürlich die Brücke, haben die Schanzen verloren. Und jetzt könnte man ja theoretisch sagen, ist der Krieg vorbei. Aber ist er natürlich nicht, sondern er zieht sich jetzt doch noch bis in den Juni hinein, weil die Dänen immer noch glauben, sie hätten irgendwie eine gute Verhandlungsposition und die anderen europäischen Mächte würden ihnen irgendwie zu Hilfe kommen. Aber das tun sie nicht.
Man kann es den Dänen ja auch nicht ganz verdenken. Also ich meine, klar sind es schon einige Gebiete gefallen, aber zum Beispiel Richtung Kopenhagen ist ja bis jetzt noch nichts passiert. Die Hauptstadt ist noch nicht in Gefahr. Die weiteren Gebiete im Norden sind noch nicht besetzt. Es sah ja noch nicht ganz schlimm aus für Dänemark.
Naja, also die Österreicher stoßen schon vor. Aber ich meine, wie sollen sie denn einen Krieg führen mit einer Armee, die jetzt nun wirklich auf einer Insel festgetackert ist? Da kann man einfach mal sagen, Freunde, war ein Versuch, hat nicht geklappt. Aber die Dänen spielen weiter auf Zeit und es finden ja parallel Verhandlungen statt. Und erst als wirklich abzusehen ist, dass die Großmächte, vor allen Dingen England, denen einfach nicht zur Hilfe kommt, weil denen das auch nicht wichtig genug ist, dann geben die Dänen langsam auf. Es kommt dann ja noch im Juni bei Arnekiel im Norden von Alsen zu einer Landung preußischer Truppen, die sich mit Ruderbooten da einfach rüberbegeben und da dann noch ein kleines Gefecht führen. Und als dann auch noch Preußen auf der Insel sind, ist es natürlich klar, dass der Krieg dann auch wirklich verloren ist. Und es kommt dann ja auch zu einem Waffenstillstand im Juli und es kommt dann im Oktober zu einem Friedensvertrag, in dem Dänemark diese Politik der Eider-Dänen und diesen ja, hypertrophen Nationalismus dann auch bitter, bitter bereut. Denn es muss Schleswig-Holstein und Lauenburg abgeben. Das heißt, dieser Krieg ist völlig unsinnig und widersinnig gewesen aus Sicht der Dänen vor allen Dingen. Und wie sehr das noch an den Dänen nagt, das können Sie heute sogar noch erleben. Zum Beispiel in der Serie 1864 Liebe in Zeiten des Krieges, die größte dänische TV-Produktion aller Zeiten, die 2014 aus Anlass des 150. Jubiläums diesen Krieg noch einmal verfilmt hat in eine Verquickung von Kriegs- und Liebesgeschichte. Und das ist in Dänemark ein großes Thema heute noch, natürlich mit der Besetzung durch die Wehrmacht gemeinsam. Und nagt immer noch an Dänemark, dass man das abgeben musste. Und die Gebiete kommen dann ja auch unter preußische und österreichische Verwaltung. Diese gemeinsame Verwaltung, festgelegt im Vertrag von Gastein, führt dann ja auch, oder ist dann ja zumindest der Anlass, der vorgeschobene Anlass für den Krieg Preußens gegen den Deutschen Bund 1866, also vor allem gegen Österreich. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz unser Thema. Ja, nun haben die Preußen plötzlich auch dänische Untertanen und also eine neue ethnische Minderheit in ihrem Königreich. Auch das ist heute noch in Dänemark ein heikles Thema. Also wenn Sie in diesen ehemals deutschen Gebieten Kriegerdenkmäler finden, die an den Ersten Weltkrieg erinnern, also an ethnische Dänen, die im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Kaiserreich gefallen sind, dann werden Sie auf diesen Denkmälern eigentlich nie wirklich einen Hinweis darauf finden, warum die gestorben sind. Bestenfalls eine Jahreszahl. Das ist ein heikles, irgendwie auch etwas verschwiegenes Thema, dass Dänen für Deutschland gekämpft und gestorben sind.
Wie sieht es denn mit der Erinnerungskultur in Deutschland für den Deutsch-Dänischen Krieg aus?
Also mit das Erste, was die Preußen machen, ist, sie nehmen sich den Idstock-Löwen in Flensburg vor und hauen den vom Sockel und schleppen den nach Berlin, um diese dänische Triumphgeste sozusagen damit unschädlich zu machen. Heute steht der Idstedt-Löwe wieder in Flensburg, sozusagen als Zeichen der Überwindung dieser nationalistischen Streitereien. Der Idstedt-Löwe gibt es auch nochmal eine Kopie in Berlin, die steht am Wannsee, in einem Stadtviertel, das auch tatsächlich noch Düppel heißt, wo sich auch die berühmte Villa der Wannsee-Konferenz befindet. Also der Idstedt-Löwe ist da nicht weit weg. Da verschränken sich sozusagen die Kriegsgeschichten, ja. Also es führt kein direkter Weg von 1864 nach 1939. Aber der Umgang im Deutschen Kaiserreich oder auch erstmal im Königreich Preußen mit militärischer Erinnerungskultur ist leider schon so affirmativ und militaristisch, dass diese Erinnerungskultur auch durchaus mental die Weltkriege mit vorbereitet. Aber ohne dass ich das jetzt überstrapazieren wollte. Der Krieg gegen Dänemark gilt später dann der pro-borussischen Geschichtsschreibung nach der Reichsgründung als der erste Einigungskrieg. Ein populärer Spruch ist: Ohne Düppel kein Königgrätz, ohne Königgrätz kein Sedan, ohne Sedan kein deutsches Kaiserreich. Und so wurde halt diese Einigungskrieg-Trilogie im Nachhinein konstruiert. Und Bismarck als der geniale Mastermind dieses Planes gefeiert, was natürlich so nicht ganz stimmt, weil Bismarck hat, als dieser Krieg losgeht, noch nicht den Plan jetzt gegen Dänemark, dann gegen Österreich, dann gegen Frankreich und dann Deutsches Kaiserreich, sondern er nutzt natürlich die Möglichkeiten. Aber im Nachhinein, bei der Versetzung Bismarcks in den Götterhimmel deutscher Helden, spielt dieser Krieg natürlich und die Erinnerung an diesen Krieg eine ganz wichtige Rolle. Vor einigen Jahren gab es mal eine Sendung im ZDF, glaube ich, war das, da durfte das Publikum bestimmen, wer der größte Deutsche aller Zeiten gewesen ist. Und ich glaube, Bismarck hat gewonnen. Was auch daran liegt, dass Bismarck in seinen Erinnerungen später das eigene Bild natürlich sehr, sehr glorifiziert hat. Aber gut, da spielt natürlich dieser Krieg eine allererste Rolle. Dieser Krieg ist auch in der Öffentlichkeit nicht unpopulär. Ganz im Gegensatz zum Krieg von 1866, der in der deutschen Öffentlichkeit sehr unpopulär war, während dann der Krieg gegen Frankreich 70-71 natürlich dann schon wieder auf eine relativ breite Welle der Zustimmung gestoßen ist. Also die Verlustzahlen in diesem Krieg sind ja nicht so wahnsinnig hoch. Aber trotzdem findet man, wenn man aufmerksam ist und so mal auf Friedhöfe geht oder in Kirchen, auch heute noch in Deutschland immer wieder mal Denkmäler, primär für den Krieg gegen Frankreich, ja. Aber dann sind da manchmal auch noch ein, zwei Tote drauf, die in diesem Krieg gefallen sind. Also es gibt schon noch, wenn man genau hinguckt, Denkmäler, auf denen auch an den deutsch-dänischen Krieg erinnert wird. Vor allem natürlich im norddeutschen Raum noch stärker, aber auch durchaus in anderen Teilen des ehemaligen Preußens. Ja, in der Schule ist das im Kaiserreich natürlich eins der Standardthemen, der Krieg gegen Dänemark, die Heimholung der Schleswiger ins Reich und so. Heute ist das in deutschen Schulen, ich glaube außerhalb von Schleswig-Holstein, überhaupt gar kein Thema mehr. Und ich glaube, nicht einmal gut gebildete Bürger würden, wenn ich die befragen würde, da ernsthaft etwas zu sagen können. Das ist nun wirklich ein Krieg, der im deutschen kollektiven Bewusstsein völlig versunken ist, außer sie leben wirklich an der deutsch-dänischen Grenze. Da ist das schon noch präsenter. Aber ich meine, selbst der Krieg gegen Frankreich ist ja weitgehend vergessen. Und nur weil der letztes Jahr 150. Jubiläum hatte, sind ein paar Bücher zu erschienen. Aber die Ereignisse des Zweiten und Ersten Weltkriegs, gegen die der Krieg gegen Dänemark natürlich auch in der Tat eine welthistorische Petitesse ist, haben diesen Krieg natürlich sehr, sehr vergessen gemacht. Nicht in Dänemark, in Deutschland. In Dänemark ist er noch durchaus präsent. In Dänemark ist dieser Krieg sozusagen der Beginn der dänischen Selbsterfindung als liebes, nettes, kleines Dänemark, das Dänemark lange Zeit nicht gewesen ist, aber als das die Dänen sich ja heute gerne sehen und wie sie auch in der Welt wahrgenommen werden. Wenn sie von Dänemark sprechen, dann denken sie an Strände, Ostseeurlaub und Hygge. Aber diese Selbsterfindung Dänemarks beginnt mit dieser Niederlage, mit der Einsicht, damit endgültig aus dem Konzert der Großen ausgeschieden zu sein.
Einer der Aspekte, an dem man es ja heute immer noch sieht, wir sind ja immerhin kurz vor der nächsten Bundestagswahl, ist ja, dass es in Schleswig immer noch den SSW als Minderheitenpartei ist. Und ich nehme mal an, dass diese Dänen, die jetzt in Schleswig leben, quasi die Nachfahren derer sind, die damals mit eingenommen wurden.
Ja, es gab ja einen Kopenhagener Vertrag, in dem diese Minderheitenregelung, dieser Minderheitenschutz auch geregelt ist. Es gab ja dann nach dem Ersten Weltkrieg Erfolgsabstimmungen in den Grenzgebieten. Die Dänen haben ja Schleswig-Holstein nicht zurückbekommen, sondern es war ja in der Tat so, dass sie nur Teile von Schleswig zurückbekommen haben, dort, wo die Menschen mehrheitlich für Dänemark optiert haben. Ist auch interessant, dass die Dänen das nicht als Nordschleswig bezeichnen, was sie da zurückbekommen haben, sondern als Sønderjylland, also als Südjütland, um sozusagen diese historische Kontinuität aufzulösen, dass sich da um das ehemalige Herzogtum Schleswig handelt, das Teil des Deutschen Reichs war, ist der Name Schleswig da sozusagen gelöscht. Ja, der SSW ist in der Tat ein Überbleibsel dieser Konflikte, ist politisch aber eher auf dem linksliberalen Spektrum einzuordnen, was bis vor kurzem noch ganz gut zur dänischen Grundpolitik passte, während Dänemark ja nun neuerdings trotz sozialdemokratischer Regierung extreme rechte Politik macht. Davon wird sich der SSW, glaube ich, immer absetzen.
Eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar, wir hatten damals bei dem deutsch-französischen Krieg die Einschätzung gehabt, dass dieser Krieg eine Mischung zwischen den frühneuzeitlichen Kabinettkriegen und den späteren modernen Kriegen des 20. Jahrhunderts ist. Ist das eine Entwicklung, die auch schon im deutsch-dänischen Krieg angelegt ist?
Nein. Also dafür ist er zu klein, dafür ist er zu kurz, dafür ist er dann doch nicht ausreichend chauvinistisch aufgeladen. Also das, was den deutsch-französischen Krieg ja so wegweisend macht für die Entwicklung des 20. Jahrhunderts, ist neben der Waffentechnik, die in diesem Krieg jetzt gegen Dänemark nicht so eine große Rolle spielt, ja vor allen Dingen die nationalistische Aufpeitschung, Hetze, die die Dritte Republik in Gang setzt. Also diese Idee, den Feind jetzt nicht mehr als Armee zu bekämpfen, sondern als Volk. Das setzt mit der Dritten Republik und Leuten wie Gambetta ein, die in der zweiten Phase des Krieges 70-71 da extreme Töne anschlagen. Das haben wir in diesem Krieg so nicht wirklich. Also wir haben jetzt hier keine aufgepeitschten Menschenmassen, sondern wir haben hier noch einen relativ konventionellen Kabinettskrieg. Ja, das ist noch, also das ist noch mehr 19. Jahrhundert als 20. Jahrhundert. Das wird dann schon im Krieg gegen Österreich ein bisschen anders und kippt dann 70-71 schon sehr in Richtung 20. Jahrhundert.